Die Presse.
Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Ich bin Nachrichtenredakteur mit Schwerpunkt Ausland bei der Presse und einer der Hosts dieses Podcasts. Schön, dass Sie da sind. Es ist eine für manche womöglich überraschende Wende. Die Ukraine zeigt neues Selbstbewusstsein und schafft es, mit massiven Drohnenangriffen auf russische Energieinfrastruktur bis hin nach Moskau Erfolge zu erzielen. Was mich zur Frage bringt, warum gerade jetzt und wie kam es dazu? War das in diesem Ausmaß absehbar und worauf fußt dieser Erfolg in der ukrainischen Drohnentechnologie? Und das sind die Fragen, die ich Markus Reisner gestellt habe. Er ist Oberst beim österreichischen Bundesheer, ist auch Historiker und Militärexperte. Er erklärt, welche Drohnen die Ukraine im Einsatz hat, wie Glasfaserdrohnen funktionieren, was sie bringen und wie gefährlich und undurchdringbar die Todeszone an der Front durch den Einsatz neuer Waffensysteme geworden ist. In unserem Gespräch verwendet Reisner manchmal auch englische Begriffe, die beim ersten Hören vielleicht nicht ganz so verständlich sind. Etwa erwähnt er an mehreren Stellen im Gespräch den Begriff First-Person-View-Drohnen. Das sind eben Drohnen, bei denen ein Drohnenpilot die Steuerung aus Perspektive der Drohne per Kamera steuert. Wir haben telefoniert, was an zwei, drei Stellen zu kleinen Tonaussetzern geführt hat und für die Verständlichkeit der Fachbegriffe nicht unbedingt hilfreich war. Das bitte ich zu entschuldigen, aber im Allgemeinen finde ich, war es ein äußerst spannendes Gespräch über die Lage im Ukraine-Krieg. Herr Reisner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns kurz zu sprechen. Wir wollen die Situation im Ukraine-Krieg besprechen. Die Ukraine fällt mit einem neuen Selbstbewusstsein auf. Auch Präsident Zelensky spricht davon, den Krieg dorthin zu schicken, wo er hergekommen ist, also nach Russland. Hat sich da jetzt in der Lage etwas drastisch geändert in diesem Krieg?
Ja, also Sie haben völlig recht. Man kann tatsächlich erkennen, dass die Ukraine zumindest auf strategischen Ebene es geschafft hat, die strategischen Luftangriffe der Russen auch reziprok zu beantworten. Das hat sich vor allem in den letzten Wochen zugespitzt und das hat also aus meiner Sicht berechtigterweise den Eindruck zur Folge, dass die Ukraine zumindest hier in diesem Bereich gegenüber den Russen in einer Art und Weise auftreten kann, wie sie das früher nicht getan hat. Das hat unterschiedliche Gründe, unter anderem auch natürlich in der Entwicklung von Drohnen, vor allem von Langstreckendrohnen, mit Unterstützung auch europäischer Rüstungsunternehmen, die es der Ukraine möglich machen, Ziele tief in Russland anzugreifen, zum Beispiel bei Angriffen auf Ust-Luga, das ist also ein wichtiger B- und Entladehafen für Erdöl, gelingt es also dort Zerstörungen zu bewirken, die natürlich dazu führen, dass die Einnahmen aus dem Ölgeschäft wesentlich geringer sind. Und das zweite Entscheidende ist, das Narrativ der Russen, dass also der Krieg in der Ukraine stattfindet, der Krieg, der eigentlich Spezialoperation heißt in Russland, das kommt natürlich ins Wanken, wenn sie plötzlich feststellen, dass Drohnen, die Luftabwehrsysteme in Moskau nicht abgeschossen werden können, weil sie quasi faktisch in einer saturierenden Art angreifen und dass diese Drohnen dann in der Hauptstadt einschlagen. Und da braucht es natürlich jetzt Erklärung von der russischen Regierung, wie das denn überhaupt möglich ist im fünften Jahr des Krieges, wo die Ukraine ja eigentlich schon am Verlieren sei.
Das ist jetzt die Frage, die sich auch viele stellen. Wie ist es denn möglich, im fünften Jahr, wo Ressourcen aufgebraucht sind, wo schon viel Geld ausgegeben worden ist, hier ist es eine Revolution in der Drohnentechnik oder hat man hier Kräfte gebündelt? Wie kommt es dazu, dass die Ukraine jetzt mehr Drohnen oder weitreichendere Drohnen zur Verfügung hat?
Ja, das ist das Ergebnis einer Strategieentwicklung und aus meiner Sicht auch die Handschrift des neuen jungen Verteidigungsministers, der hier in einer sehr innovativen Art und Weise versucht hat, die Mittel der Drohnenkriegsführung auch tatsächlich so zur Anwendung zu bringen, wie sie es auch da im Umfang möglich macht. Müssen wir ganz kurz ein bisschen ins Detail gehen. Ich unterteile ja immer den Blick in diese technische, taktische, operative und strategische Ebene. Gefechtsszene taktisch, das ist die unterste Ebene. Da war der Krieg jetzt in den letzten zwei Jahren vor allem dominiert von dem Einsatz von vielen, vielen kleinen Drohnen, diese First-Person-View-Drohnen, die es eigentlich beiden Seiten mittlerweile unmöglich machen, tatsächlich signifikant Gelände in Besitz zu nehmen, weil wir ein gläsernes Gefechtsfeld haben und wann immer sich jemand bewegt, und das tun vor allem die Russen, weil die Russen ja angreifen versuchen, stützen die ganze Schwärme von Drohnen auf die Soldaten und es kommt also zu massiven Verlusten und zu keinem wirklichen Ergebnis an der Front. Das ist im Prinzip auch das Ergebnis der ukrainischen Anstrengungen, die dazu geführt hat, den russischen Angriffen einen gewissen Riegel vorzuschieben. Es gibt zwar immer noch dort und da Vorstöße, aber wir sehen also nicht diese großen Durchbrüche, die die Russen seit zwei Jahren versuchen. Auf der operativen Ebene sieht man, dass zwar beide Seiten durch Kräfteverlagerung versuchen, Schwergewichte zu bilden, aber hier muss man schon auch ganz klar sagen, dass beide Seiten auch sehr erschöpft sind. Das heißt, es fehlt einfach wirklich das Potenzial, große Angriffe durchzuführen. Auf der ukrainischen Seite ist es zum Teil das Potenzial, quasi was die Hardware betrifft, also Panzerfahrzeuge, die natürlich jetzt auch eine andere Rolle haben in der Drohnenkriegsführung, aber trotzdem, es fehlt das Offensivpotenzial. Und auf der russischen Seite, die als Angreifer ja ungleich mehr aufwenden müssten, ist es das Problem, dass man zwar Soldaten an die Front bekommt, aber nicht die Soldaten, die man eigentlich brauchen würde, um große Offensiven durchzuführen. Dazu müsste man eine Mobilmachung durchführen und das möchte man zumindest vorerst nicht. Damit sind wir auf der strategischen Ebene. Die strategische Ebene ist jetzt die letzte Ebene, die verbleibt, denn auf der operativ-taktischen ist in einer Paz-Situation sich momentan darstellt. Und da ist ganz interessant, dass zwar die Russen es in den letzten Wochen und Monaten geschafft haben, ihre Drohnenangriffe zu steigern, der Ukraine auch einen sehr schweren Winter bereitet haben, aber die Ukraine quasi hier ihre Ressourcen, die sie hatte, entsprechend so eingesetzt hat, dass sie dieser Angriffsserie der Russen auf der strategischen Ebene begegnen konnte durch diese massiven Langstreckenangriffe. Und dass diese funktionieren, hat eine Kombination von mehreren Ursachen im Kern. Und zwar ist das einerseits die Unterstützung Europas und zwar ausgewählter Firmen, die die Ukraine mit Baugruppen oder einzelnen Bestandteilen dass sie beliefern, die sie brauchen, um diese Drohnen zu bauen. Einerseits die Serienfertigung der Ukraine selber, die es auch geschafft hat, viele der Teilkomponenten mittlerweile in der Ukraine selbst zu bauen. Nicht zuletzt die finanzielle Unterstützung auch Europas für die Ukraine. Und, das darf man auch nicht vergessen, trotzdem, ich sage mal, Missverhältnis zwischen Trump und Zelensky, sehr wohl auch noch die Unterstützung der USA mit Aufklärungsdaten, sowie auch Teilen Europas, also Frankreich und Großbritannien, die sie quasi auch hier unterstützen. Und das macht es für die Ukraine möglich. Im Moment, im Informationsraum, und das ist ja das Entscheidende, wir haben ja unterschiedliche Domäne der Kriegsführung, und der Informationsraum ist ein sehr wichtiger, den Spin quasi tatsächlich zu erreichen, dass also ganz klar auf der Eindruck entsteht, dass die Ukraine zumindest auf der gleichen Höhe wie die Russen auf der strategischen Ebene agiert, beziehungsweise sogar erfolgreich ist als die Russen.
Die Ukraine nutzt natürlich diesen Spin oder ja, vielleicht würde ich sagen das Momentum, aber da steckt ja eben, wie Sie es beschrieben haben, etwas dahinter. Können Sie uns zu diesen neuen Drohnen der Ukraine etwas sagen? Sind das nur neue Drohnen? Ist da eine technische Revolution auch dahinter oder ist es einfach die Verfügbarkeit von diesen Mittelstrecken- und Langstreckendrohnen?
Genau, also vielleicht um das kurz einzuordnen, in der Szene der Experten wird ja, also gerade auch der Militärs, wird ja seit einigen Jahren ganz intensiv diskutiert, ob ja eine sogenannte Revolution of Military Affairs, also eine Revolution in der Kriegsführung sehen, in einer Art und Weise in der Vergangenheit bei ähnlichen Waffensystemen war, die revolutionär gewirkt haben. Also denken Sie daran, die Erfindung des Steigbügels, der Langbogen, im Prinzip auch der Schwarzpulver, der Panzer, das Flugzeug und so weiter und so fort. Ja. Ich würde nicht so weit gehen. Wir sehen, dass Drohnen mittlerweile bestimmend sind auf dem Gefechtsfeld und auf all diesen drei Ebenen, die wir vorher angesprochen haben. Aber die Technologie, die diese Drohnen verwenden, ist grundsätzlich nichts Neues. Es ist die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden. Und die Revolution findet vor allem daran statt, wenn man also bedenkt, dass diese Drohnen in der Produktion eigentlich sehr, sehr billig sind und dass sie mit sehr billigen Waffensystemen, die sie selbst bauen können, teure Hochleistungswaffensysteme zerstören können oder überwinden können, wenn sie zum Beispiel an die Fliegerwehr denken. Und wirklich revolutionär wird es erst dann, wenn da künstliche Intelligenz in Kombination mit den Drohnen eingesetzt wird, weil das verändert dann wirklich quasi die Art und Weise, wie wir Kriege führen werden in Zukunft.
Aber das heißt, die Drohnen, die jetzt im Einsatz sind, sind, ich sage jetzt mal, herkömmliche Drohnen, die jetzt
genau,
nicht einen
Drohnen,
neuen Standard herstellen?
Richtig, die Drohnen, die wir hier sehen, sind jetzt keine besonders technisch ausgeklügelt funktionierenden Drohnen. Sie haben natürlich schon ihre Gimmicks, die sie quasi halt befähigen, die Dinge zu tun, die sie auch tun. Und das natürlich in Kombination wie zum Beispiel mit Satellitenkommunikation, denken Sie an Starlink von Elon Musk und so weiter und so fort. Aber die Drohne selber ist im Prinzip, ich drücke das jetzt sehr, sehr einfach aus und man möge mir das bitte verzeihen, wie ein Modellflugzeug, das quasi faktisch mit ein paar Gimmicks ausgestattet ist und diese Fähigkeiten hat. Ja. Das ist das, was im Prinzip die Ukraine einsetzt, aber das ist auch das, was die Russen einsetzen. Stichwort zum Beispiel diese Garand-Drohnen, die eigentlich Nachbauten sind, der iranischen Shahid-Drohnen, die aber auch ganz simple Drohnen im Wesentlichen sind, also mit einem großen technischen Schnickschnack. Technisch interessant wird es nur dann, wenn es darum geht, zum Beispiel Störmaßnahmen des jeweiligen Gegners zu überwinden, über lange Distanzen Navigation zu betreiben, Sprengstoff mitzuführen und so weiter und so fort. Und da wird es dann wirklich ausgebildet und da sehen wir dann auch ein Katz-und-Maus-Spiel, das stattfindet. Aber das Entscheidende findet darin statt, dass beide Seiten diese Drohnen massiert einsetzen. Das heißt, dass also viele, viele Drohnen gleichzeitig sogar in den Einsatz fliegen. Wir sehen da oft 600, 700, 800 Drohnen. Und diese Drohnen haben vor allem einen saturierenden Effekt auf die Fliegerwehrsysteme. Das heißt, es kommen einfach zu viele Drohnen und es gibt zu wenig Fliegerwehrsysteme. Das kommt noch dazu, dass es bei Russland besonders, dass wir hier ein riesiges Land haben, mit sehr viel auf unterschiedlichen Räumen und Plätzen verteilten Anlagen, die geschützt werden müssen. Und das geht natürlich nicht alles gleichzeitig. Und die Ukraine macht Folgendes. Sie klärt ein Ziel auf oder unterstützt von ihren quasi Partnern, wird dieses Ziel aufgeklärt und wird dieses angegriffen. Davor kommt es oft sogar dazu, dass in der Einflugschneise die Fliegerwehr ganz gezielt bereits vorher neutralisiert wird. dann hat man dieses Ziel getroffen. Die Russen verlagern dann zum Beispiel neue Ressourcen zu diesem Zielraum. Die Ukrainer haben aber inzwischen wieder ein anderes Ziel im Visier und greifen dieses dann an. Das heißt, wir sehen auch hier ein Katz-und-Maus-Spiel. Das machen zwar auch die Russen mit den Ukrainern, aber bei den Ukrainern natürlich gelingt es quasi aufgrund der Größe Russlands immer wieder spektakuläre Erfolge zu erzielen, wie wir das jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Aber, Achtung, jetzt der Satz dazu. Wir haben jetzt noch vor kurzem die Aussage von Präsident Zelensky gehört. Stichwort 10% der Ölproduktion der Russen sei eingebrochen. Das ist auch das, was man in der Expertenszene annimmt. Zwischen 10%, 13%, 15% sagen manche. Und das zeigt, dass es zwar wirkt und messbar ist, aber eben immer noch zu gering, um tatsächlich zu einem unmittelbaren Zusammenbrechen zu führen. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, das ist ein vielversprechender Ansatz, den wir hier sehen. Ob er wirklich dann das Ergebnis bringt, dass man also sich quasi von Seiten der Ukraine wünscht, das wird man erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
Ist es nicht auch für Russland möglich, sich auf diese geänderten Umstände einzustellen und dass wir diesen Überraschungsmoment, den es jetzt vielleicht für manche gegeben hat, dass man den dann auch besser abwehrt in Zukunft aus russischer Sicht?
Und das ist die negative Antwort. Genau das passiert auch laufend in den letzten Jahren. Also beide Seiten haben sich immer wieder auf den anderen eingestellt. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jetzt gehen wir wieder ganz kurz zurück auf diese gefechtstechnik-taktische Ebene, wo diese sogenannten First-Person-View-Drohnen momentan das Schlachtfeld dominieren. Das ist also kleine, billige Drohnen, die selbst gebaut worden sind, mit Sprengsätzen versehen worden, wo ein Operator quasi aus der Distanz mit einer Brille faktisch über Funksignal die Drohne führt. Und die waren also am Beginn vor allem analog gesteuert. Dann hat man also quasi begonnen, die Drohnen zu stören. Dann ist man also umgestiegen auf digitale Steuerung. Dann hat man auch das in den Griff bekommen von Seiten des jeweiligen, der sich quasi hier gewehrt hat. Und schlussendlich hat man dann eine glasfaserdrahtgesteuerte Drohne ersonnen. Das heißt, eine Drohne, die mit Glasfaserdraht fliegt. Und auch hier sehen wir quasi, dass gerade versucht wird, quasi Abwehrmaßnahmen sich zu überlegen. Aber die glasfaserdrahtgesteuerte Drohne hat den Nachteil, sie muss also wirklich physisch abgeschossen werden oder man schneidet diesen Draht durch, was also nicht einfach ist. Ja. Und hier sehen wir dieses Katz-und-Maus-Spiel. Wenn immer eine Seite einen kurzen Vorteil entwickelt hat, dauert so 2-3 Monate maximal, bis die andere Seite eine Antwort darauf hat. Das heißt, das geht also die ganze Zeit so hin und her. Und das Gleiche sehen wir auch in der strategischen Luftkriegsführung. Zum Beispiel auch hier ein kurzer Exkurs zur Luftkriegsführung auf der strategischen Ebene von beiden Seiten. Die Ukraine hat es also geschafft, nicht nur ein sehr gutes Flugmeldesystem, vor allem über Akustiksensoren über das ganze Land verteilt aufzubauen, sondern sie hat also auch viele Störsysteme im Einsatz, neben den Systemen, die auch physisch also mit Raketen oder auch Kanonendrohnen abschießen. Und das hat dazu geführt, dass die ukrainischen Störsysteme vielerorts sehr erfolgreich waren, wenn es darum ging, einfliegende russische Drohnen zu stören oder quasi abzufangen. Russland hat darauf reagiert. Russland hat jetzt zum Beispiel begonnen, sogenannte Funkbarken, also Relaisstationen zu bauen an der Grenze zwischen der Ukraine und Weißrussland auf der weißrussischen Seite. Und wenn die Drohnen einfliegen, dann werden die quasi von diesen Funksignaltürmen weitergereicht. Aufgrund des stärkeren Signals im Vergleich zum Störer. Und damit schaffen es die Russen faktisch, mit diesen quasi Funkrelaisstationen die Drohnen bis in die Tiefe der Ukraine weiterfliegen zu lassen. Das heißt, auch hier sieht man wieder, auf jede Aktion gibt es eine Reaktion. Und das ist eben auch das, was dann den Krieg verlängert, weil es also faktisch jetzt keine finale Entwicklung gibt, die quasi im Moment faktisch den Krieg zu einem Ende führen könnte.
Sie haben es jetzt auch erwähnt, ich habe es die letzten Tage und Wochen schon öfters gehört, diese Glasfaserdrohnen, das sind ja Drohnen, die wirklich an einem Kabel sozusagen, an der Glasfaserkabel hängen. Was ist denn da die Reichweite? Ich bin ja kein Experte in solchen Systemen.
Genau, das kommt eigentlich auch aus der militärischen Waffensystementwicklung. Und zwar ist es so, dass Panzer per Lenkwaffen werden mit diesem Glas, mit diesen sehr, sehr dünnen Glasfaserdrähten gesteuert. Das heißt, da hat man quasi eine Abschussrampe, dann fliegt also der Flugkörper mit Glasfaserdraht gesteuert ab und trifft dann so in 2-3 Kilometern das Ziel. Und dieses grundsätzliche System hat man auch quasi verwendet oder verwendet man beim Bau von glasfaserdrahtgesteuerten Drohnen. Man muss sich das so vorstellen, es ist nicht so, dass die Drohne quasi einen Draht nachzieht, sondern wie eine Spinne, die quasi ein Netz baut und einen Faden abspult, hat quasi die Drohne bereits eine Spule mit, in der sich der Draht befindet und der wird dann quasi abgerollt. Das heißt, die Drohne kann sich also in einer Art und Weise bewegen, wo es nicht unmittelbar dazu kommt, dass dieser Draht unterbrochen wird. Das heißt, es ist zwar schon etwas schwieriger zu steuern, aber es funktioniert also im Prinzip ganz einfach. So, und jetzt ist die Situation die, dass diese Glasfaserdrahtspulen natürlich gewisse Reichweiten haben. Und wir haben also mittlerweile Reichweiten von bis zu 55 Kilometern. Also 55 Kilometer Glasfaserdraht, der sich auf diesen Spulen befindet und damit die Drohne diese Distanz ermöglicht. Auch hier vielleicht ein ganz kurzer Hinweis. Auch einer der Gründe, warum Russland und die Ukraine gegeneinander weiter noch Krieg führen können, ist, weil beide Seiten unterstützt werden massiv. Glasfaserdrohnen sind ein sehr schönes Beispiel dafür. Denn die russische Seite wird ganz massiv von China unterstützt, wenn es um diesen Bau der Gaswasserdrohnen geht. Denn China liefert im Schnitt im Monat zwischen 50.000 und 60.000 von diesen Gaswasserdrahtspulen, die die Russen dann quasi verwenden zum Bau dieser Gaswasserdrahtdrohnen. Beziehungsweise haben die Chinesen auch einige Maschinen geliefert, die quasi diese Gaswasserdrahtspulen wickeln können im Wesentlichen. Und da sieht man also auch, dass also hier indirekt diese Unterstützung ganz entscheidend ist. Und das ist im Moment die tödlichste Waffe des Ukraine-Konflikts, vor allem auf der gefechtstechnischen taktischen Ebene, der Einsatz dieser Gaswasserdrahtgesteuerten Drohnen, den beiden Seiten anwenden.
Viel ist auch die Rede von autonomen Waffensystemen in der Todeszone direkt an der Front. Was ist da Ihre Beobachtung? Hat sich da militärtechnisch etwas Neues entwickelt?
Genau, also auch hier müssten wir semantisch ganz exakt sein. Es sind sogenannte teilautonome Systeme. Man unterscheidet ja hier quasi in der Steuerung zwischen diesen drei Ebenen. Human in the Loop, also quasi der Mann oder die Person, die quasi faktisch die Steuerung der Drohne unmittelbar durchführt. Human on the Loop, das ist der Mensch, der quasi überwacht, und dann gäbe es theoretisch auch noch Human out of the Loop, das heißt, wo dann im Prinzip die Drohne selbstständig agiert. Und Drohnen gibt es mittlerweile in unterschiedlichsten Domänen, vor allem was den Ukraine-Krieg betrifft, in der Luft, aber auch an Land. Und diese Landdrohnen haben eine ganz, ganz wichtige Rolle bekommen, aufgrund dieses gläsernen Gefechtsfeldes, dieser Todeszone, die es gibt. Denn es ist sehr, sehr schwierig für beide Seiten, Soldaten in diese Zone einzubringen. Und zwar für den Angreifer in dem Moment, wo er sich exponiert, wird er entdeckt, und es kommt also zum Anflug von vielen Drohnen, beziehungsweise auch für den Verteidiger, denn der Verteidiger muss ja versorgt werden, er muss seine Verwundeten quasi evakuieren. Und das machen jetzt im großen Stil bereits diese Bodendrohnen. In der Ukraine spricht man davon, bis zu 80-90% der Logistikfahrten werden bereits zum Teil durch diese Drohnen durchgeführt, inklusive der Verwundetenbergung. Das heißt, Drohnen, also Bodendrohnen, fahren dann zu einem Bunker. Dort wird quasi Versorgungsmaterial, Versorgungsgüter abgeladen. Der Verwundete wird auf die Drohne draufgelegt. Das ist eine ganz kritische Situation, weil natürlich hier eine Exponierung des Personals stattfindet und ein möglicher Angriff passieren kann. Und dann fährt die Drohne über Kilometer zurück. Zum Teil wird die Drohne über Relais-Drohnen gesteuert. Das sind wieder Drohnen, die in der Luft fliegen, die quasi dann helfen, die Funksignale zu übertragen. Aber hier sieht man, wie also quasi die Art des Krieges sich verändert.
Ich möchte nochmal zum Ausgangspunkt vielleicht zurückkommen. Für Beobachter, die jetzt nicht so im Detail verfolgen, das Geschehen, mag das jetzt vielleicht wie ein plötzlicher Umschwung gewirkt haben. Wie hat sich diese Situation für Sie entwickelt? War das etwas, mit dem Sie gerechnet haben, dass die Ukraine da noch, würde ich sagen, ein Momentum entwickeln kann in der Drohnentechnik oder generell?
Absolut. Wir haben ja das auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Und ich sage, das Herausfordernde ist natürlich jetzt für den unbedarften Beobachter, jetzt quasi wirklich im Detail sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Das war aus meiner Sicht sehr schön erkennbar, dass die Ukraine versucht, in diesem Wettlauf in der Drohnenkrieg so Schritt zu halten. Da war es auch wichtig, quasi betrachten, wie wird Europa sich quasi jetzt vor allem nach dem Wegfall der USA aufstellen. Da war also ganz wichtig auch dieses Finanzierungspaket, beziehungsweise auch der Umstand, dass also Firmen wirklich begonnen haben, Bauteile zu liefern. Und durch die neue ukrainische Führung mit dem neuen Verteidigungsminister hat aus meiner Sicht die Ukraine es geschafft, trotz einem sehr schweren Winter, jetzt im Frühjahr faktisch, sich abzuschütteln, Schild und Schwert in die Hand zu nehmen und sich wieder quasi dem Russen entgegenzustellen. Unabhängig von den Herausforderungen, die sie hat. Also wir haben immer noch die ungelöste Situation der demografischen Situation, dass die Ukraine einfach Soldaten braucht und die Soldaten ausgehen. Als Beispiel, ja, das hat jetzt auch wieder Budanov, ein enger Berater von Zelensky, treffend gesagt in der Analyse. Sie müssen eigentlich die 18- bis 25-Jährigen mobilisieren im Anbetracht der Übermacht der Russen, aber möchte man nicht so recht, weil natürlich das genau die Jugend ist, die man eigentlich braucht, um also das Land nach dem Krieg wieder aufzubauen. Darum versucht man diesen Ansatz mit den Drohnen. Da hat ja der Verteidigungsminister gesagt, also wenn die Russen 35.000 Mann im Monat praktisch an die Front zuführen, dann müssen wir 40.000 bis 45.000 neutralisieren, töten praktisch, damit wir quasi diesen Kreislauf durchbrechen. Und das versucht man auch zum Teil. Ja. Und interessanterweise ist es so, dass also schon aus meiner Sicht auch sehr innovativ die Ukraine im Gegensatz zu in vielen europäischen Ländern vorhandenen sehr strengen und hierarchischen Strukturen versucht, sehr innovativ in der Art und Weise der Gefechtsführung zu agieren und sich auch jetzt nicht von Regeln oder Ähnlichem quasi so einschränken lässt, wie das vielleicht bei uns oft der Fall wäre. Und das macht dann am Ende des Tages dieses Ergebnis möglich. Die Frage ist, wie Russland jetzt damit umgehen wird und ob Russland in der Lage sein wird, sich wieder quasi hier anzupassen.
Das ist ja das, was sich viele fragen. Wie kriegsentscheidend ist diese Phase gerade? Es ist wahrscheinlich jede Phase kriegsentscheidend, aber auf welchem Weg befindet sich dieser Krieg?
Da muss ich Ihnen leider zurückgeben, auch das ist jetzt nichts Neues. Also ich bin ja auch Historiker und lohnt sich also immer der Blick in die Geschichte. In all den Konflikten, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, war es für die Menschen damals natürlich überhaupt nicht absehbar, wie sich der Konflikt im Weiterverlauf entwickeln wird. Es hat natürlich ab gewissen Zeitpunkten Trends gegeben, wo man erkennen konnte, also das entwickelt sich jetzt in die eine oder andere Richtung. Aber wirklich abschließend, und das ist das Entscheidende, konnten das immer erst die Historiker aus der Distanz beurteilen. Denn die Historiker hatten dann ja auch zusammenfassend Informationen vorliegen, die wir zum Teil jetzt noch gar nicht haben. Also vielleicht gibt es oder hat es bereits in diesem Krieg Momente gegeben, wo man dann sagen wird, nach Ende des Krieges, das war jetzt der Kulminationspunkt, der im Prinzip verhindert hat, dass die eine oder andere Seite faktisch ihre Ziele erreichen konnte. Ja. So weit sind wir noch nicht. Das wird man erst nach Ende des Krieges, der auch hier in diesem konkreten Fall enden wird, Frage ist nur wann, feststellen können. Und wir werden dann wahrscheinlich überrascht sein, welche Nebensächlichkeiten schlussendlich dann im Hintergrund der Auslöser waren für verschiedenste Dinge, die passiert sind. Ja. Ich habe das auch schon ein paar Mal betont, und das darf man nicht unterschätzen. Die Nuklearbewaffnung Russlands hat sehr wohl eine Rolle, sieht man ja auch jetzt gerade wieder bei dieser Drohung mit den Russen, die immer dann passiert, wenn sie quasi momentan quasi im Hintertreffen sind. Jetzt wissen wir auch mittlerweile gut dokumentiert aus einigen Büchern, schon aus der Biden-Administration, dass man das damals immer sehr ernst genommen hatte und auf keinen Fall eine Eskalation wollte und dass deswegen auch der Krieg sich so in die Länge zieht, beziehungsweise dass auch die Urstrategie ist, dieses Boiling the Frog, nicht überschießen zu reagieren, sondern dem anderen, dem Gegner zu zeigen, sich ja, es bringt einfach nichts, wir werden den Ukrainern immer das liefern, was sie brauchen, hört einfach auf, das rechnet sich nicht für euch. Ja. Darum ist ja auch so wichtig zu verstehen, welche Rolle China hat, denn China natürlich sieht Russland als Instrument, um quasi Amerika schaden zu können. So verwundert es überhaupt nicht, wenn der chinesische Außenminister letztes Jahr gesagt hat, bei einem Besuch in Europa, man hätte überhaupt kein Interesse daran, dass Russland diesen Krieg verliert, denn wenn das der Fall wäre, dann würde sich die USA China zuwenden und das möchte man nicht. Ja. So, und das sind also alles Faktoren, die da quasi mit hineinspielen. Das hängt also nicht nur so sehr an den beiden Konfliktparteien selber, also Ukraine und Russland, sondern vor allem auch an den Dingen, die im Hintergrund passieren, an den anderen geopolitischen Entwicklungen, an der Aufmerksamkeit von potenten Staaten wie der USA, die sich verschiebt, Stichwort Iran, Krieg gemeinsam mit Israel und so weiter und so fort. Und abschließend wird man das erst in der Nachschau also wirklich feststellen können, was die Ursachen waren, warum die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Alles andere wäre der Blick in die Glaskugel, der aus meiner Sicht unseriös ist. Was man als Experte tun muss, ist, dass man also wirklich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat die Verhältnisse auf dem Schlachtfeld in diesen drei Ebenen analysieren muss und daraus Ableitungen trifft und Bewertungen, die mögliche Folgerungen zulassen. Aber eine endgültige Bewertung ist natürlich jetzt nicht möglich.
Ja, die Geschichte wird uns lehren und zeigen, wie dieser Konflikt dann sich entwickelt haben wird. Vielen Dank, dass Sie Ihre jetzigen Analysen mit uns geteilt haben, Herr Reisner. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Zeit und das Vertrauen.
Falls Sie die Einschätzung mehrerer Militärexperten zur Lage im Ukraine-Krieg interessiert, mein Kollege Jürgen Streihammer hat vor kurzem für einen lesenswerten Artikel dazu mit Franz-Stefan Gadi und Gustav Gressel gesprochen. Den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Meine Abschlussbotschaften kennen Sie sicher schon. Wir freuen uns auf 5-Sterne-Bewertungen auf der Podcast-Plattform, auf der Sie uns gerade hören. Schauen Sie gerne auch auf unserem YouTube-Kanal vorbei und abonnieren uns dort. Und natürlich, Sie erreichen uns unter podcast@diepresse.com. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.